Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Abend. Aushilfe gesucht. Dieses Schild hängt aktuell in vielen Cafés und Restaurants. Der Gastronomie fehlen Arbeitskräfte und das hemmt den Neustart der Branche nach den Corona-Beschränkungen. Und wir blicken auf die Windkraft. Die erlebt gerade einen Aufschwung, soll ausgebaut werden, aber deutsche Anlagenbauer profitieren davon kaum. Wir klären, warum nicht. Zuerst aber blicken wir in die USA. Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer ist mit seinem Berufungsverfahren zum Thema Glyphosat vor dem obersten Gericht der USA gescheitert. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Es geht um den sogenannten Hartman-Fall, bei dem ein Kläger den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup von Bayer für seine Krebserkrankung verantwortlich macht. Bei mir in der Leitung ist jetzt unsere US-Korrespondentin Doris Simon. Frau Simon, warum hat der oberste Gerichtshof den Berufungsantrag von Bayer denn abgelehnt? Warum will man darüber nicht verhandeln?
Naja, der Supreme Court in den USA, der begründet solche Entscheidungen nicht. Aber schon im Mai dieses Jahres hatte Generalstaatsanwältin Elizabeth Preloga dem Supreme Court abgeraten, diesen Fall überhaupt anzunehmen, also zu behandeln. Preloga vertritt die US-Regierung vor dem obersten Gericht und in der Regel folgt das Gericht den Empfehlungen der Generalstaatsanwältin. Dazu muss man wissen, die Regierung Biden hat damit eine ganz andere Haltung als die Regierung Trump. Die hatte nämlich damals zugeraten, diesen Fall anzunehmen.
Was bedeutet denn dieses Urteil jetzt für Bayer?
Ganz praktisch zunächst, dass der Kläger Erwin Hartman aus Kalifornien 25 Millionen Dollar von Bayer erhält. So hatte ja eine untere Instanz in Kalifornien entschieden. Hartman macht das Bayer Monsanto Unkrautvernichtungsmittel das Glyphosat Roundup dafür verantwortlich, dass er an Krebs erkrankt ist. Und er ist ja nicht der Einzige. Bayer hat zuletzt bereits 3 Prozesse wegen Glyphosat hier in den USA verloren und es stehen noch unzählige andere aus. Und zuletzt, muss man auf der anderen Seite sagen, hat Bayer auch wiederum 4 Prozesse gewonnen. Aber mit dieser Klage vor dem obersten Gerichtshof hatte das Unternehmen auf einen Befreiungsschlag von dieser Klagewelle rund um Roundup, rund um Glyphosat, also das Erbe aus dem Kauf von Monsanto gehofft. Bayer hat jetzt noch eine zweite Chance. Das Unternehmen hat auch in einem weiteren verlorenen Roundup-Fall Überprüfung durch den Supreme Court beantragt. Wobei, wenn der jetzt so entschieden hat, warum sollte er in dem anderen Fall anders entscheiden? Das heißt, Bayer steht damit vor sehr vielen weiteren Millionenverfahren.
Und gibt es schon Reaktionen auf die Entscheidung des Supreme Courts, zum Beispiel von Bayer?
Naja, die wichtigste ist, die Aktie ist um 2,1% abgesackt. Bayer hat mitgeteilt in der Stellungnahme, dass man die Ablehnung des Falls Hartman durch den Supreme Court nicht nachvollziehen kann und hat beklagt sozusagen, die Entscheidung untergrabe die Verlässlichkeit von Regulierungsentscheidungen für Unternehmen, weil sie zulässt, dass jeder einzelne Bundesstaat der USA unterschiedliche Gebrauchshinweise verlangen kann. Die Lage ist hier etwas kompliziert, weil die Umweltbehörde EPA eigentlich Warnhinweise vor möglichen Krebsgefahren bei dem Unkrautvernichter verboten hatte. Allerdings hat es jetzt eine Entscheidung gegeben eines Bundesberufungsgerichts und das hat der Agentur aufgetragen, eine neue Risikoprüfung aufzunehmen. Und es gibt eben diese Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation, auf die sich auch der Kläger berufen hat, dass Roundup, das Glyphosat, eben krebserregend ist. Für den Konzern heißt das, wie gesagt, viele Zahlungen, die anstehen könnten. Er hat vorgesorgt und Rückstellungen von 4,5 Milliarden Dollar gemacht im vergangenen Jahr und wird ab 2023 keine glyphosathaltigen Produkte mehr an private Kunden in den USA verkaufen.
Der Konzern Bayer muss im Kampf um seinen glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup einen Rückschlag hinnehmen. Unsere US-Korrespondentin Doris Simon war das im Gespräch. Und jetzt schalten wir direkt weiter nach Berlin. Dort geht heute der Tag der Industrie zu Ende. Das ist eine zentrale Veranstaltung vom Bundesverband der Deutschen Industrie für Politik und Unternehmen. Meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker war dabei. Frau Büsker, die Sorge vor einer Gasknappheit durch den Ukraine-Krieg, die versetzt gerade viele Industrieunternehmen in Sorge. Wie ist die Stimmungslage angesichts der schwierigen Situation am Energiemarkt?
Ja, verhalten, aber trotzdem nicht verzagend. Siegfried Rosforum, Präsident des BDI, der hat in seiner Rede direkt am Anfang darauf verwiesen, dass zum Jahresanfang natürlich alles ganz anders aussah. Die Hoffnung darauf, dass man aus der Pandemie heraus jetzt Schwung entwickeln könne, die wurde dann jäh abgebremst durch den russischen Angriffskrieg. Sanktionen, die an vielen Stellen die Unternehmen auch treffen, weiterhin Probleme mit Lieferketten und natürlich die Energiefrage. Und so sind zwar bei vielen Unternehmen die Auftragsbücher voll, das schilderten zahlreiche Branchenvertreter, aber die drohende Gasmangellage, die macht allen Sorgen. Denn die Industrie, die ist dann ja nicht geschützt, anders als Verbraucher und kritische Infrastruktur. Das heißt, hier würde eine Rationierung erfolgen mit erheblichen Folgen für die Produktion. Darüber hinaus sorgt auch die neue geopolitische Lage für Unsicherheit. Die Zusammenarbeit mit Russland ist weitgehend eingestellt. Aber wie geht es jetzt zum Beispiel mit China weiter? Ein großes Diskussionsthema. Aber
unterkriegen lassen wir uns davon nicht. Wir halten dagegen. Mit der Herrschaft des Rechts, der Effizienz des Marktes, der Leistungsstärke und Innovationsdynamik unserer Unternehmen.
BDI-Präsident Rosforum war also bemüht, positive Stimmung zu verbreiten, die ja wichtig ist für Investitionen.
Welche Signale hat denn der Bundeskanzler in seiner Rede gesetzt?
Olaf Scholz hat sich sozusagen selbst ein Zwischenzeugnis ausgestellt. Er hat erinnert an seinen Auftritt im letzten Jahr, wo er die Herausforderungen der Transformation der Industrie angesprochen hatte und aus seiner Sicht auch Versprechen abgegeben hatte, die er jetzt als gehalten sieht. Zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen, Planungsvorhaben zu beschleunigen. Er hat aber auch explizit der Industrie nochmal gedankt, dass sie die Sanktionen mitträgt, aber auch bei der Unterstützung der Ukraine hilft, zum Beispiel Rüstungshilfe möglich macht. Und natürlich hat auch er die hohen Energiepreise angesprochen, die Industrie, aber auch Verbraucherinnen und Verbraucher belasteten.
Wichtig ist, dass die externen Schocks zu keiner dauerhaften Inflationsspirale führen. Genau daran muss uns jetzt gelegen sein, und zwar allen Verantwortlichen gemeinsam. Deshalb habe ich Gewerkschaften, Wirtschaft und Politik zur konzertierten Aktion ins Bundeskanzleramt eingeladen. Der Auftakt findet am 4. Juli statt.
Der Bundeskanzler war also bemüht, Gemeinsamkeiten zu betonen.
Es gab aber auch koalitionäre Disharmonien. Die hat vor allem der Bundesfinanzminister eingebracht. Was ist denn da passiert?
Ja, Christian Lindner hat in seiner Rede deutlich gemacht, dass er den geplanten Kurs mit Blick auf die Flottengrenzwerte in der EU nicht mittragen wird, die ja de facto zu einem Ende des Verbrennungsmotors ab 2035 führen würden. Die Position der FDP ist hier, dass dies nicht technologieoffen ist, man sich also entsprechend nicht zu sehr festlegen würde auf eine Technologie. Deshalb hat er entschieden, in der Bundesregierung dagegen zu stimmen. Das heißt, Deutschland hätte keine einheitliche Position, müsste sich im Europäischen Rat in dieser Frage wohl enthalten. Ich würde sagen, damit hat man ein prima Thema morgen für den Koalitionsausschuss, denn das werden die Grünen ganz anders sehen. Hier spricht man teilweise schon von einem Bruch des Koalitionsvertrags.
Über den Tag der Industrie und offene Debatten in Berlin war das Ann-Kathrin Büsker im Gespräch. 15,8 Millionen Menschen flogen im Mai von deutschen Flughäfen ab. Das teilte der Branchenverband ADV mit. Fünfmal so viele wie im Mai 2021 in der Corona-Pandemie, also vor einem Jahr. Jetzt ist die Frage, wie kann denn die Branche künftig nachhaltiger werden? Das diskutierten Politik- und Branchenvertreter heute beim Berliner Luftfahrtgipfel. Das ist ein Auftakt zur internationalen Luftfahrtausstellung morgen. Dieter Nürnberger berichtet.
Die Zukunft des Fliegens werde klimaneutral sein, so Volker Thum, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie. Ein Versprechen, welches 2050 verwirklicht sein soll. Weshalb sich auf der ILA, der morgen beginnenden internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung, vieles um die Technik von morgen dreht. Die Industrie arbeitet an strombasierten Alternativkraftstoffen, an der Wasserstoffnutzung ebenso wie an Elektroantrieben. Auf dem heutigen Berlin Aviation Summit skizzierten deshalb gleich zwei Bundesminister ihre Erwartungen an die Branche. Herausforderung: Klimakrise. Für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist das Ziel der Klimaneutralität nur über eine internationale Zusammenarbeit zu erreichen. Die ökologische Transformation werde nur gelingen, wenn die Abkehr von fossilen Energieträgern schnell vorangetrieben werde. Und zwar in jedem Sektor. Und nur wenn dieser Prozess gelinge, könne es künftig wirtschaftlichen Wohlstand geben.
On the one hand, ecological transformation means the urgently needed rapid decarbonization of every possible area in our economic and social life. On the other hand, the success of this transformation is a necessary precondition for economic success in the future.
Bereits am Vormittag legte die Bundesregierung Pläne für eine klimaneutrale Luftfahrt vor. Als Ansatzpunkte werden neue Kraftstoffe genannt, effizientere Technologien und auch die Forschung für alternative Antriebe. Zudem soll es einen schnellen Markthochlauf für nachhaltig erzeugte Flugkraftstoffe geben. Doch nicht nur in der Luft geht es um mehr Nachhaltigkeit, auch am Boden, an den Flughäfen können klimaschädliche Emissionen eingespart werden, etwa durch den Einsatz von mehr Elektromobilität oder auch durch Nutzung von Photovoltaik vor Ort. Volker Wissing, Bundesminister für Verkehr und Digitales, skizzierte auf dem Aviation Summit weitere Maßnahmen.
In addition, digitalizing more and more processes can help enhance sustainability. However, for the long term, we already have to start thinking about alternative propulsion systems and aviation strategies today.
So könnte auch die Digitalisierung für weitere Einsparungen stehen, etwa durch optimierte Flugpläne. Wissing betonte ebenso die Verlagerung eines Teils des Flugverkehrs auf die Schiene. Laut Angaben des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft hat der internationale Luftverkehr einen Anteil von rund 3% an den weltweiten CO2-Emissionen. Man verweist beispielsweise darauf, dass bisher durch modernere Flugzeuge schon einiges erreicht worden sei. So konnten die spezifischen CO2-Emissionen der deutschen Maschinen seit 1990 um mehr als 40% reduziert werden. Vor der Corona-Pandemie flogen weltweit rund 4,5 Milliarden Passagiere pro Jahr. 2050, dem von der Branche versprochenen Jahr der Klimaneutralität des Luftverkehrs, könnten es nach Expertenmeinung rund 10 Milliarden Fluggäste sein. Zahlen, die zeigen, wie groß die Klimaschutzherausforderung für den Luftverkehr ist.
Politik und Branchenvertreter diskutieren über nachhaltige Lösungen für die Luftfahrt, Dieter Nürnberger berichtete. Und wir bleiben bei den Flügen. Fluggesellschaften müssen die Daten von Passagieren in der EU weiterhin den staatlichen Behörden melden. Polizei und Geheimdienste dürfen diese aber nur mit deutlichen Einschränkungen auswerten. Das hat heute der Europäische Gerichtshof geurteilt. Gigi Deppe mit Details dazu.
Die Richterinnen und Richter des obersten EU-Gerichts haben die Sache nicht gestoppt. Das heißt, die Fluggesellschaften in der EU müssen weiter viele Daten von Fluggästen an die Behörden weiterleiten. Sie werden also weiterhin melden, wer, wann, wie und mit wem geflogen ist. Allerdings hat der EuGH die Sache in einer ganzen Reihe von Punkten begrenzt. Und da wird sich die Praxis zum Teil ändern müssen. Flüge innerhalb Europas dürfen zum Beispiel nur noch dann von der Polizei ausgewertet werden, wenn es eine reale terroristische Bedrohung gibt oder ganz konkrete Anhaltspunkte, dass auf bestimmten Flügen oder Flughäfen etwas Schwerwiegendes passiert. Die Richterinnen und Richter stellen außerdem klar, dass die Daten nur von den Behörden abgegriffen werden dürfen, wenn die Reise irgendwie mit einem kriminellen Verhalten verknüpft ist. Sei es, dass die Reise dazu dient, ein schweres Verbrechen zu begehen, sei es, dass sich der Betreffende mit dem Flug vom Ort der Tat absetzen will. Damit wäre es zum Beispiel nicht in Ordnung, nach den Daten eines Kriminellen zu suchen, der einfach mal nur in den Urlaub gefahren ist. Das bedeutet, dass es auch nicht erlaubt ist, die Daten zu anderen Zwecken zu benutzen, also etwa um illegale Einreisen aufzudecken. Auch bei der Durchsuchung der riesigen Datenmengen nach möglichen noch unbekannten Straftätern gibt es Einschränkungen. Weil das per Hand kaum zu schaffen ist, scannt die Polizei die gespeicherten Daten mit Hilfe von Software. Wer hat sich auffällig verhalten, hat vielleicht einen Langstreckenflug mit wenig Gepäck angetreten oder den Flug bar bezahlt. Der Einsatz dieser Software ist weiterhin möglich, aber, so das Gericht, es muss vorher klar festgelegt werden, welche Merkmale der Algorithmus sucht. Es sei nicht in Ordnung, dass selbstlernende künstliche Intelligenz das Ruder übernimmt, die Maschine also immer neue menschliche Eigenschaften bestimmt, die als verdächtig gelten. Zum ersten Mal begrenzt der EuGH hier den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Allein deswegen ist das Urteil bedeutend, denn das könnte Vorbild sein für künftige Entscheidungen über ganz andere Fragen. Was dem Gerichtshof bei den Fluggastdaten noch wichtig ist, dass die Reisenden, die zum Beispiel wegen verdächtiger Daten gar nicht erst ins Flugzeug einsteigen dürfen, sich wehren können. Es passieren eine Menge Fehler, stellen die Richter fest. Also muss ein Gericht die Sache überprüfen können. Nachträglich, wenn die Reise längst vorbei ist, dürfen die Daten ohnehin nur genutzt werden, wenn neue Umstände auftauchen und klar ist, das kann zur Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität dienen. Für die Richterinnen und Richter war auch ein Problem, dass die Daten so lange, nämlich 5 Jahre, gespeichert werden. 6 Monate ist in Ordnung, sagen sie, wenn sich in der Zeit nicht ergeben hat, dass die Reise im Zusammenhang mit gefährlichen Straftaten stand. Das heißt für Deutschland zum Beispiel, dass das Bundeskriminalamt den Datenbestand in den ersten 6 Monaten durchforsten muss und nur noch das länger aufbewahren darf, was objektiv Anhaltspunkte für schwere Kriminalität liefert. Was übrigens gar nicht geht, da ist der Gerichtshof ganz klar, dass in großem Stil die Daten von Bahn- oder Busreisenden gespeichert werden, das sei nach dem europäischen Recht nicht zulässig.
Fluggastdaten dürfen nur noch eingeschränkt ausgewertet werden, Shishi Deppe berichtete. Nicht nur die Luftfahrt kommt jetzt nach den Corona-Maßnahmen wieder in Schwung, sondern auch Gastronomie und Hotellerie. Aber der Personalmangel macht vielen Betrieben zu schaffen. Darauf hat die Branche heute aufmerksam gemacht, Claudia van Laak berichtet.
Minus 25.000. 25.000 Unternehmerinnen und Unternehmer haben aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten 2 Jahren ihre Kneipe, den Catering-Service oder die Pension geschlossen. Im Vergleich zu 2019 ein Minus von 11%. Von einer Insolvenzwelle will der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA allerdings nicht sprechen. Präsident Guido Zöllig.
Da sind eher solche Unternehmen dabei, die für sich persönlich keine Perspektive mehr gesehen haben, in einem Lebensalter sind, wo sie sagen, ich hätte jetzt in 4, 5 Jahren den Betrieb übergeben. So lange werde ich jetzt aber nicht weiterkämpfen, sondern ich werde vorzeitig aufhören.
Dass die große Insolvenzwelle ausgeblieben ist, liegt auch an der Unterstützung durch Bund und Länder. Der DEHOGA nannte in diesem Zusammenhang in erster Linie das Kurzarbeitergeld. Nun hofft die Branche auf einen Neustart, doch nicht bei allen geht es bergauf. Dazu Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges.
Ferienhotellerie gut, Restaurants, Cafés, wo gute private Nachfrage ist, man sieht es im Stadtbild, auch gut. Aber die Probleme sind natürlich noch da im Bereich der Stadt- und Tagungshotellerie, auch wenn die Touristen wieder nach Berlin kommen. Aber es fehlen halt doch viele große Kongresse mit 4.000, 5.000 Teilnehmern, die können auch so kurzfristig nicht anberaumt werden.
Den Umsatz im Sommer so weit wie möglich ankurbeln, bevor im Winter womöglich die nächste Infektionswelle rollt, mit Einschränkungen für das öffentliche Leben. Das haben sich alle Unternehmen vorgenommen. Problem, es fehlt das Personal. 2020 und 2021 haben Fachkräfte in Scharen den Hotels und Gaststätten den Rücken gekehrt. Etwa jeder 6. Arbeitnehmer hat die Branche verlassen. Um das Personal zurückzuholen, haben sich DEHOGA und die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten NGG auf deutliche Lohnerhöhungen verständigt. Doch das reiche nicht aus, um den Personalmangel zu beseitigen, sagt DEHOGA-Präsident Zöller.
Einige Unternehmen berichten uns auch, dass sie aufgrund von fehlenden Mitarbeitern Veranstaltungen absagen müssen. Das ist natürlich besonders bitter.
Die Flüchtlinge aus der Ukraine lösten das Problem nicht kurzfristig. Die Arbeitskräftezuwanderung aus Nicht-EU-Staaten müsse zügig ausgeweitet werden, fordert der DEHOGA. Fehlen doch auch die Azubis. Hatte die Branche wegen teils schlechter Arbeitsbedingungen und niedriger Löhne bereits vor Corona Schwierigkeiten, die offenen Lehrstellen zu besetzen, hat sich dieses Problem massiv verschärft. Die Zahl der Azubis ging um ein Viertel zurück.
Wenn die Betriebe so wie unsere nun geschlossen wurden über lange Zeiträume hinweg, dann fehlt dieses Vertrauen, dass man sich für eine Branche entscheidet, die Zukunft hat, die mich durch die Ausbildung begleiten kann und die mir auch anschließend sichere Arbeitsplätze gewährleisten kann.
Stärker als die steigenden Preise und die unsichere Energieversorgung treibt Hotels und Gaststätten deshalb der nächste mögliche Corona-Winter um. Die Forderung an die Politik, nicht zögern, sondern jetzt eine nachhaltige Vorsorge für das Winterhalbjahr treffen.
Gastronomie und Hotellerie fehlen Mitarbeitende, Claudia van Laak berichtete. Und von der Gastronomie kommen wir jetzt zur Windenergie. Die ist derzeit gefragt wie selten zuvor, aber der Windkraftanlagenbauer Nordex meldet trotzdem schlechte Zahlen und er ist damit nicht allein. Über die Gründe Konstantin Röse.
22,6 Monate. So lang dauert im Schnitt die Genehmigung für eine Windkraftanlage in Deutschland. Oft aber sogar noch länger. 4 bis 5 Jahre sind keine Seltenheit in einigen Bundesländern. Das soll sich ändern. Mehr Tempo bei der Energiewende, auch wegen des Ukraine-Krieges, geht es nach dem Willen der Bundesregierung. Anlagenhersteller sollten in Feierstimmung sein. Bessere Aussichten kann es eigentlich nicht geben. Aber Fehlanzeige. Windkraftanlagenbauer Nordex aus Hamburg meldet hohe Verluste im ersten Quartal. Unterm Strich steht ein Minus von rund 150 Millionen Euro. Der Aktienkurs von Nordex fiel zeitweise auf ein Zwei-Jahres-Tief. Probleme hat aber die gesamte Branche, erklärt Stefan Risse, Kapitalmarktstratege vom Vermögensverwalter Akatis.
Wir sehen an den Zahlen von Nordex, dass ein Unternehmen, das nicht top aufgestellt ist, was das Kostenmanagement betrifft, doch in große Probleme kommt, weil es Wettbewerber gibt wie die amerikanische General Electric, wie die Vestas aus Dänemark, aber eben auch Unternehmen aus China, die eben günstig produzieren.
Starker Wettbewerb auf der einen Seite, Kostendruck auf der anderen. Gestiegen sind insbesondere die Materialkosten wegen gestörter Lieferketten. Weil Verträge aber zu festen Preisen verhandelt werden, kommen Windanlagenbauer jetzt in Bedrängnis. Das spürt auch die spanische Siemens-Tochter Siemens Gamesa. Seit Jahren macht der Konzern Verluste, will deshalb Werke schließen und Stellen abbauen. Genauso wie Nordex. Das Unternehmen wird die Rotorblattfertigung Ende Juni an seinem Standort in Rostock einstellen. Betroffen sind rund 600 Mitarbeiter. In den vergangenen 10 Jahren wurden laut Schätzungen bereits 60.000 Stellen in der Windindustrie ins Ausland verlagert. Damit geht auch Forschungs- und Entwicklungskompetenz verloren. Das erinnert fatal an den Zusammenbruch der deutschen Solarbranche. Mauricio Vargas, Volkswirt bei Greenpeace, sieht die Politik hier in der Verantwortung.
Der deutschen Windkraftindustrie droht ein ähnliches Schicksal, muss man sagen, wie der Solarindustrie. Das heißt, statt die Windkraft weiter zu fördern und auszubauen, hat man sie ausgebremst. Es herrscht ein harter Preiskampf und wenn die Bundesregierung hier nicht schnell günstigere Rahmenbedingungen schafft, wäre es auch kein Wunder, wenn die Windkraft aus Deutschland abwandern würde.
Das will die Bundesregierung vermeiden und gibt jetzt klare Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energie vor. Bis 2030 soll etwa die Windenergie auf See, sogenannte Offshore-Windenergie, mehr als verdreifacht werden. Darüber hinaus sollen Genehmigungsverfahren vereinfacht und genaue Flächenvorgaben gemacht werden. Die Windkraftanlagenunternehmen jedenfalls sind zuversichtlich, trotz der aktuell sehr schwierigen Lage. Heike Winkler vom Branchennetzwerk für Windenergie, WAB.
Wenn jetzt unsere Bundesregierung loslegt, klare Grundlagen schafft, Investitionspläne ermöglicht und dann eben auch perspektivisch wieder das Vertrauen in die Regierung besteht, dass man das auch wirklich umsetzen will gemeinsam, dann sehe ich, dass wir das schaffen können.
Die Windkraftbranche hofft auf bessere Zeiten, Konstantin Röse berichtete. Und wir bleiben beim Blick auf Nordex und schalten an die Börse nach Frankfurt zu unserem Reporter Jan Plate. Herr Plate, wie stehen Nordex-Aktien jetzt da?
Die Aktie ist weiter tief im Minus und büßt rund 6,5% ein. Seit Jahresanfang ist es um fast 40% nach unten gegangen für die Nordex-Papiere.
Größeres Thema ist jetzt auch Bayer. Wir haben es am Anfang der Sendung gehört. Die Berufung in den USA wird nicht verhandelt. Aktie ist abgesagt. Wie steht die jetzt da?
Also dieser jetzige Rückschlag vor dem Supreme Court kommt ja nicht ganz überraschend, aber dennoch sind die Anleger weiter vorsichtig. Die Aktien verbilligen sich um 2,5%. Und dann noch der Blick auf den DAX-Konzern Fresenius Medical Care wegen eines Urteils des obersten Gerichtes in den USA gegen den FMC-Rivalen DaVita. Die Richter des Supreme Courtes haben da im Streit um die Höhe der Vergütung für Dialysebehandlungen der privaten Krankenversicherung eines US-Hospitals Recht gegeben und die Aktien von Fresenius Medical dem Gesundheitsdienstleister mit einem Minus von rund 10% im DAX.
Dann blicken wir auf den DAX insgesamt. Wie steht der da?
Der erholt sich so etwas von den jüngsten Verlusten. Der DAX kann zulegen um 0,5% auf 13.327 Punkte, wobei Händler ja mahnen, dass es schon erst noch mal weiter unruhig bleiben dürfte mit deutlichen Kursschwankungen.
Der Flugzeugbauer Airbus will widerstandsfähiger werden. Was heißt das denn genau?
Airbus suchte unter anderem nach neuen Lieferanten nach anderen Quellen, zum Beispiel für Titan. Da sei der Airbus-Chef ganz zuversichtlich, denn schon mit der Annexion der Krim 2014 sei begonnen worden, eine gewisse Bestandshaltung aufzubauen. Schwieriger sei die Chip-Krise, aber auch da ist Airbus dran. Wobei die Aktien von Airbus trotz auch eines Großauftrages von EasyJet aus einem frühen Plus von heute Vormittag jetzt sogar ins Minus gedreht haben. Die Papiere von Airbus im DAX verlieren rund 1%.
Und dann gab es kritische Stimmen zum Einzelhandel?
Na, da heißt es, es würden die Lebenshaltungskosten eben steigen, das Leben teurer machen. Da dürfte natürlich manche an anderer Stelle sparen. Die Aktien des Online-Modehändlers About You oder von Zalando, die fallen durchschnittlich um 2%. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 0,564. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen, die steigt auf plus 1,64%. Und der Goldpreis steigt im Vergleich zu gestern Nachmittag um 3,5 Dollar auf etwa 1.840 Dollar.
Das war der Börsenbericht von Jan Plate. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie Kultur heute mit Michael Köhler. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen herzlich fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.